Ulrike, du hast eine Ausbildung zur Sterbebegleiterin gemacht. Könntest du ein bisschen genauer erzählen, was das für eine Ausbildung war, wie lange die dauert, wo du die gemacht hast und was man in dieser Ausbildung alles lernt?
Ja, sehr gerne. Also es gibt einen sogenannten Vorbereitungskurs für ehrenamtliche Mitarbeiter. Dieser Kurs dauert circa ein halbes Jahr und besteht aus verschiedenen Modulen.
Wer bietet den an?
Das ist der Hospizdienst. Ich habe das hier im Simeon-Hospiz gemacht. Das ist eigentlich das Johannes-Hospiz e.V., ambulante Hospizdienst. Da hängen, wie gesagt, auch das stationäre Hospiz mit dran. Das gibt es auch Angebote für Kurse. Also man kann sich einmal in dem ambulanten Bereich bewerben oder direkt in dem stationären Bereich. Die Kurse sind aber ähnlich aufgebaut.
Also das Hospiz selbst bietet diese Kurse für Ehrenamtliche an?
Genau. Und der ambulante Hospizdienst e.V. bietet auch Kurse an.
Das ist ein bundesweites Netzwerk.
Das ist ein Netzwerk, wobei ich auch gestehen muss, dass ich das nicht unbedingt genau weiß, welches Bundesland wie was genau anbietet. Ich kann das nur hier von Berlin aus sagen, dass diese Aufbaukurse oder Vorbereitungskurse, besser gesagt, ungefähr gleich auch ähnlich sind von den Inhalten als auch von der Struktur. Das sind immer 45 Minuten Unterrichtseinheiten und das geht immer ein halbes Jahr. Das sind Module, die man am Wochenende mal macht für 3-4 Stunden oder mal nachmittags für 2 Stunden. Das ist sehr übersichtlich. Das kann man auch in Anspruch nehmen, wenn man noch berufstätig ist. Es ist gut, unter einen Hut zu bekommen. Im Mittelpunkt steht die Erfahrung, die Auseinandersetzung mit dem Thema Sterben und Tod. Man hat ganz viel Resonanz durch die verschiedenen Gruppenmitglieder, die dort an dem Kurs auch teilnehmen. Man beschäftigt sich künstlerisch, also kreativ, sage ich mal, auch mit dem Thema, weil verschiedene Dinge mit einbezogen werden, wie, ich sage mal ein Beispiel, nachdem wir über Rituale gesprochen haben, gab es zum Beispiel den Auftrag, seine eigene Sargdecke zu malen. Das war dann zum Ende hin des Kurses eine Aufgabe, wie stelle ich mir das vor, was hätte ich gern an Motiven auf so einer Decke, die über mir liegt. Aber auch Dinge, die jetzt mit Glauben zu tun haben, zum Beispiel, wie divers kann so ein Sterbeprozess oder auch das Thema Tod je nach Religion oder Kulturzugehörigkeit aussehen, da offen zu sein und auch das teilweise kennenzulernen, das war auch ein Thema dran. Kommunikation spielt eine ganz große Rolle. Was ist wichtig in Gesprächen, im Gespräch mit jemand, der so eine tödliche Erkrankung hat? Haltung, ja, so, das sind so die groben Sachen, die dort angesprochen werden.
Also ein großer Teil ist einfach mal an das Thema bewusst auch ranzugehen. Tod ist ja immer noch ein Tabuthema, auch in unserer Gesellschaft. Sich damit auseinanderzusetzen. Und du hast gesagt, es sind dann auch bestimmte Techniken oder Skills mit drin, wie Kommunikation und Haltung. Das können wir uns dann nochmal genauer angucken, wenn wir über die einzelnen Schritte in der Sterbebegleitung sprechen. In dem halben Jahr ist erstmal nur Theorie, oder? Da hat man jetzt noch keinen Kontakt zu Sterbenden oder macht man dann schon so ein Praktikum oder...
Nee, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, wenn man diesen Kurs macht, ist erstmal nur Theorie, aber man darf sich es eben nicht nur als Theorie vorstellen, weil man tut ja schon einiges. Man ist in der Gruppe gemeinsam auch, dass die Gruppe zusammenwächst, weil die Gruppe einen später auch begleitet in den Supervisionen. Das heißt, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so ein Gruppentyp und hatte erst Vorurteile und habe gedacht, in so einer Gruppe zu sein und mir das, ja, die anderen Themen so anzuhören, und ich muss das komplett revidieren, weil es war so dermaßen interessant, die Erfahrung auch von den anderen Gruppenmitgliedern zu hören und in den Austausch zu gehen darüber, dass ich sagen muss, die Gruppe ist, war wirklich toll und ich bin froh, dass ich die immer noch habe. Ja, und dann, wenn das fertig ist, dann geht man in die erste Begleitung und dann wird man auch richtig engmaschig begleitet. Also es gibt so eine dreiwöchige, kurze Zeit, wo man so Kontakt mal aufbauen kann. Das kann man vielleicht so als so eine Art Praktikum bezeichnen. Das ist aber wirklich nur wenig, weil man ja eigentlich erst doch so ein bisschen zusammenwachsen soll und auch sich mit dem Thema ein bisschen erst auseinandersetzen soll, bevor man dann eine Begleitung komplett allein übernehmen wird.
Also da wirst du von einer erfahrenen Begleiterin dann auch bist dabei und guckst dir an, wie die das macht. Oder wie?
Nee, also diesen Einstieg in das Praktische, das machst du schon alleine. Mhm. Aber man fühlt sich dann eigentlich auch ganz gut vorbereitet. Also ich muss sagen, ich hatte keine Berührungsängste. Mhm. Und die Gelegenheit, das zu reflektieren, ist ja jederzeit da.
Wie oft macht ihr die Supervision dann in dieser Gruppe?
Das ist in der Regel einmal monatlich. Mhm. Das ist auch egal, ob man die Weiterbildung oder die Ausbildung eben stationär gemacht hat oder im ambulanten Bereich. Die treffen sich auch einmal im Monat. Und dann gibt es noch über das Jahr verteilt eine kleine Fortbildungsreihe, wo immer mal noch mal ein gesondertes Thema vorgestellt wird, zum Beispiel mal in der Hospizarbeit, oder wir hatten eine Literaturvorstellung von einer Frau, die ein Buch geschrieben hat, weil sie ihre Tochter verloren hat. Die Tochter hatte Krebs und ist frühzeitig aus dem Leben gegangen. Da war sie gerade 20. Und wir konnten dann mit der Autorin ins Gespräch gehen. Und das sind auch sehr interessante Angebote, zumal man durch den Status eines Ehrenamtlers auch in andere Bereiche reinschnüffeln kann, die extra für Ehrenamtliche fortbildungstechnisch angeboten werden. Mhm. Also sei es zum Kommunikationsthemen, wegewaltfreie Kommunikation, dort auch Bausteine mitzumachen. Das ist also auch, da hat man dann auch die Möglichkeit.
Muss man irgendwelche Voraussetzungen mitbringen?
Das ist eine tolle Frage und ich kann ja aus meiner Gruppe mal erzählen. Ich bin mit einer anderen Person, wir arbeiten noch, die anderen sind schon im Ruhestand. Die Hintergründe der Menschen, die beruflichen Hintergründe sind komplett unterschiedlich, von Arzt über Lehrer über jemand, der an der Kasse sitzt. Also das ganze bunte Programm, weil wir betreuen ja auch oder begleiten Menschen, die ja auch aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen, aus ganz verschiedenen Bildungsschichten, Kulturen und so weiter. Das heißt, da ist jeder willkommen. Voraussetzung ist, dass man, das hatte ich bei der ersten Folge schon gesagt, bereit ist, sich mit dem Tod auch auseinanderzusetzen, mit seinem eigenen Tod, dass man eine gewisse psychische Stabilität haben sollte, wenn man sowas macht. Also wenn ich selbst mit mir, wenn ich in schwerer Depression bin und da irgendwie Heil versuche zu finden in dieser Arbeit, das kann vielleicht passieren, aber das ist ja nicht die Intention, sondern die Intention ist, dass ich mich auf jemand anderes einlassen kann. Und das sollte man schon können und auch Lust drauf haben. Das wären die Voraussetzungen. Ansonsten gibt es keine beruflichen oder sonstigen Voraussetzungen.
Du hast gemeint, die Menschen, die das machen, kommen aus allen möglichen Bereichen. Was motiviert jemanden, sowas zu machen? Was erzählen da die Menschen in deiner Gruppe, warum sie das machen möchten?
Ja, man muss sagen, es ist größtenteils wirklich schon so, dass die Menschen in ihrem eigenen Kreis, in ihrem privaten Bereich schon Erfahrungen mit Sterben und Tod gemacht haben. Sei es der Partner, sei es Angehörige, die verstorben sind, sei es schwere Erkrankungen im Freundeskreis, die dann zum Tod geführt haben. Das war bei fast allen so, in meiner Gruppe, dass da schon persönliche Erfahrungen eine große Rolle gespielt haben. Aber auch nicht nur. Also ich selbst komme aus dem medizinischen Bereich. Ich habe schon viele Jahre vorher mit Menschen zu tun gehabt, die nicht mehr unversehrt waren, die sich an Situationen anpassen mussten, wo sie gesundheitlich Einbußen hinnehmen mussten und so. Also für mich ist das was Vertrautes. Aber es gibt eben auch Menschen, die diesen Hintergrund gar nicht haben und gesagt haben, sie möchten gerne dafür Platz haben für sich, in diesem Bereich tätig zu werden, weil sie auch selbst neugierig ein Stück weit sind. Wie geht es mir damit? Aber vor allen Dingen eben das zu fokussieren und zu sagen, da ist ein großer Bedarf. Es gibt zu wenig Menschen, die ehrenamtlich in dieses Thema reingehen, weil es doch noch sehr angstbesetzt ist und doch noch sehr tabuisiert wird. Es verändert sich jetzt wieder mehr, Gott sei Dank zum Positiven hin, dass man auch eben diese ganze Palliativversorgung, dass man das mehr fokussiert auf Palliativstationen, dass es mehr Hospize gibt, dass sich das flächendeckend verteilt, dass es auch, dass Menschen die Gelegenheit bekommen, darüber mehr zu erfahren. Aber da ist noch viel Potenzial nach oben.
Du hast erzählt, dass ihr diese Supervisionen macht und euch dann auch austauschen könnt über Schwierigkeiten, die man hat in der Begleitung. Was sind das für Schwierigkeiten? Also was fällt da Menschen besonders schwer, dass sie das Thema mit reinbringen, diese Supervision und Unterstützung möchten aus der Gruppe?
Ja, gerade letztens hatten wir ein ganz interessantes Beispiel von einer Frau, die in eine Familie reingekommen ist, die eine kleine Familie, also eigentlich ein Ehepaar, wo die Frau für den Mann eigentlich überwiegend gesorgt hat, sehr eingespannt war, wenig andere Unterstützungsmöglichkeiten da waren. Und die Kollegin sozusagen berichtete davon, dass sie eigentlich immer mehr eingebunden wurde, immer länger da war, immer mehr Sachen gemacht hat, sehr viel Schriftkram erledigt hatte. Das kam noch dazu, dass die Frau, die den Mann versorgt hat, dann verreist war und 3 Wochen nicht da war. Und dann hat sie sich unheimlich unter Druck gefühlt, weil das Versorgungssystem ansonsten doch eher lückenhaft war. Es war auch ein sehr, sage ich mal, schwieriger Charakter, der Mann, der dort war und die Unterstützung brauchte. Und dann kam so nach und nach raus, dass sie eigentlich viel, die Stunden, die sie eigentlich zur Verfügung hat, wahnsinnig überschritten hat und mit Ämtern telefoniert hat, Sachen gemacht hat, die eigentlich gar nicht in diese Ehrenamtstätigkeit reinkommen kann in diesem Ausmaß. Und da haben wir halt darüber gesprochen, wie kann sie das verändern, welche Unterstützungssysteme gibt es noch, wer kann vielleicht noch als Zweites mit reingehen in die Familie, wie kann Vernetzung aussehen, sodass sie da nicht so stark gefordert ist.
Also das eine hatten wir ja schon, emotionale Nähe und Distanz, aber auch Organisationsnähe und Distanz, dass man da nicht zu sehr reingezogen wird und in Beschlag genommen wird von den Themen, die da noch sind, zu organisieren oder was der Mensch noch erledigen möchte. Oder kann ja auch sein, dass Menschen, die alleine sind, eigentlich rund um die Uhr jemanden um sich haben möchten, um nicht diese Ängste zu spüren und um da nicht allein zu sein. Also auch da ist Abgrenzung dann notwendig.
Ja, und so eine Begleitung kann ja auch wirklich lange gehen. Ne? Mhm. Also die war schon 1,5 Jahre in dieser Begleitung und war ein großes Vertrauensverhältnis. Und dann ist es langsam immer mehr geworden. Ne? Mhm. Also so ein bisschen schleichend und sie hat das aus den Augen verloren. Und dann war das nachher wirklich problematisch und in dieser Supervisionsrunde konnte man dann eben neue Unterstützung ausdiskutieren und nochmal überlegen, ja, wie kann dann Entlastung herbeigeführt werden. Aber das ist nochmal anders im ambulanten Bereich als in dem stationären. Da ist es nicht unbedingt so, weil da dieses System halt ein anderes ist. Ne? Da kann man sich vielleicht auch ein bisschen besser auch abgrenzen. Also die Not, wenn Menschen zu Hause sind und da eine Versorgung brauchen, ist auf jeden Fall größer.
Hm. Kann man als ehrenamtliche Begleiterin auch wieder so jemanden abgeben, dass man sagt, ich kann das jetzt nicht mehr, ich muss da raus, das muss jetzt jemand anders machen?
Man kann das jederzeit. Hm. Interessant sind natürlich die Gründe, warum man raus will. Hm. Wenn man jetzt persönliche Gründe hat, weil man wirklich keine Zeit mehr hat, wenn man vielleicht an einer anderen Stelle sehr gefordert ist, dann ist es selbstverständlich. Also es gibt ja gar keine Verpflichtung, aber man muss sich schon im Klaren sein, dass man ja schon in eine Beziehung geht. Hm. Mit dieser Vorstellung auch jemand dann bis zum Ende zu begleiten. Oft ist es nicht so, dass man dabei ist, wenn jemand verstirbt, wenn man selbst ein Leben hat, wenn man in Urlaub fährt, weil der Mensch vielleicht in der Nacht stirbt und man ist gerade nicht da, wenn man vielleicht einmal in der Woche oder so jemand besuchen kommt. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Da gibt es keine Regeln. Es kann so oder so aussehen.
Was hat deine Familie oder dein Umfeld dazu gesagt, dass du die Ausbildung zur Sterbebegleiterin machst?
Ich glaube, ganz klassisch, wie in vielen Familien oder bei Freunden und Bekannten, wobei es da noch ein bisschen anders ist, es gibt eine große Zurückhaltung. Und auch, man merkt immer wieder, es wird wenig nachgefragt. Es wird eigentlich, ich würde mal nicht sagen ignoriert, aber es gibt doch große Berührungsängste. Wenn sich Leute einlassen auf so ein Gespräch, auf einen Dialog, dann kommt meistens, oh, sowas kannst du, das ist ja, nee, also das könnte ich ja gar nicht. Das sind so ganz typische Sätze, die kommen. Und ich versuche das dann ein bisschen aufzufangen und das auch ein bisschen zu erklären, dass es vielleicht gar nicht so ist, wie angenommen wird. Das nenne ich mal Aufklärungsarbeit. In meiner Familie gibt es eigentlich nur eine Person, die da offener auch mit umgeht. Meine Eltern leben noch und da kommt eigentlich nur ein ganz großes Schweigen, ganz große Distanz, die ich da spüre.
Die ja immer auch eine Berührungsangst ist oder Angst wahrscheinlich an sich.
Ja, auf jeden Fall. Also deswegen sage ich, also das Tabu oder diese Berührung, wenn jemand anderes sich mit dem Tod beschäftigt, kommt ja automatisch, aha, ich werde auch irgendwann sterben. Und das wird schon auch gerne und viel verdrängt.
Ja. Sehr schön. Dann würdest du die Ausbildung empfehlen?
Unbedingt.
Unbedingt. Dann, wir verlinken das auch nochmal, wo du die Ausbildung gemacht hast oder dieses ambulante Netzwerk, das du angesprochen hast. In der nächsten Episode gucken wir dann, wie kann man als Mensch, der im sozialen Bereich vielleicht arbeitet, Menschen begleitet oder als Angehörige, welche Schritte muss man da beachten oder wie kann man jemanden, der sterben wird, gut begleiten.